Guten Morgen nochmal von meiner Seite aus. Schön, euch zu sehen. Schön, dass so viele Leute da sind. Auch die Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gespannt sein, was wir heute zu hören bekommen. Ich bin selber gespannt, weil ja, Timon hat schon gesagt, ich bin Philipp. Ich bin einer der Leiter in der Gemeinde. Bin eigentlich kein Pastor, sondern ich habe einen normalen Job, so wie du und ich. Mache mein Bibelstudium so ein bisschen nebenbei. Deswegen darf ich mich ab und zu bei der Predigt ausprobieren. Und ich bin gespannt, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Wir sind gerade in der Predigtreihe Genesis und in den letzten Wochen ging es um die Schöpfungsgeschichte, wie hat Gott die Welt geschaffen, was hat Gott mit Adam und Eva gemacht, und wir merken, Gott legt im ersten Buch Mose in Genesis den Grundstein für die Welt. Wir sehen, dass so vieles in der Bibel, aber auch bis heute, auf diese Geschichten aufbaut von damals. Deswegen, mich hat es auch so berührt, als ich meinen Text von heute durchgelesen habe und habe gemerkt, hey, Gott hat so viel durch diese Texte zu uns zu sagen. Und mich hat es immer mehr berührt, je länger und je öfter ich die Texte durchgelesen habe, habe ich gemerkt, hey, da steckt so viel Kraft in diesen Texten drin. So, und in den letzten Wochen ging es um die Schöpfungsgeschichte, es ging um Adam und Eva. Und jetzt überspringen wir Noah, der kommt erst nächste Woche dran, da will Simon predigen, und gehen gleich zur nächsten Geschichte, nämlich zum Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel, darfst den Turm schon mal anwerfen. Ich habe uns ein Bild mitgebracht von einem Künstler, der das vor ungefähr 500 Jahren gemalt hat. Das ist das bekannteste Bild, was im Internet so kursiert. Deswegen dachte ich bringe das einmal mit, um das vielleicht mal zu verbildlichen, was da so gemacht wurde. Ich denke, die Geschichte ist den meisten von uns bekannt, vielleicht auch nicht jedem. Deswegen wollen wir auch gleich noch zusammen den Text zusammen lesen und da mal reingehen, was uns die Bibel zu dieser Geschichte zu sagen hat. Ich bin genauso naiv an diesen Text herangegangen, habe einfach gesagt, komm, ich lese einfach den Text durch, ohne irgendwie auf den Kontext zu schauen, einfach mal zu gucken, wie wirkt der Text auf mich. Und ich muss sagen, für mich war das eine echt positive Geschichte, so bis zum Schluss eigentlich, so die letzten Verse, war es eine richtig schöne Geschichte. Man hat gemerkt, die Leute hatten richtig Lust, was zu bewegen. Und ich habe mich auch so ein Stück weit in meiner Arbeit wiedererkannt, weil ich arbeite auch im Projektmanagement und habe gemerkt, ja, das ist eigentlich so mit eins der das erste große Bauprojekt in der Bibel. Ja? Also falls du Architekt oder Bauingenieur bist, das ist vielleicht ein Bibelvers für dich. Ja? Das erste große Bauprojekt nach der Arche, aber das erste große Gebäude. Und ich musste da von Vers zu Vers, musste ich immer an Momenten an der Arbeit denken, wo ich mich wiedererkannt habe. Und Momente, die mir auch gefallen oder vielleicht auch nicht so gefallen. Und wir wollen einfach mal in diesen Text hineinsteigen. Wir lesen aus 1. Mose 11, ab Vers 1 bis 9. Wir schauen dann immer von Kapitel zu Kapitel, was mir aufgefallen ist. Und wir begeben uns mal auf die Reise, so was Gott in meinem Herzen bewegt hat, als ich diese Verse so gelesen habe. Wir fangen an bei Vers 1. Und da heißt es, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Das ist erstmal der Anfang. Ja? Also vom Kontext her, wir sind gerade in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat die Welt geschaffen, Adam und Eva, Kain und Abel, dann kommt Noah, die Arche, ich glaube, die Geschichte kennen auch alle. Und dann kommen sie aus der Arche heraus, Noahs Nachkommen, und dann kommt diese Geschichte, Turmbau zu Babel. Sie finden sich an einer Ebene zusammen, lassen sich dort nieder. Und dann geht's los, ab Vers 3. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Erstmal noch kurz bis dahin. Ich fand diesen Vers so bewegend. Ich habe richtig auch so eine Aufbruchstimmung gespürt, wie auf der Arbeit. Auf heißt es, auf, wir wollen eine Stadt und einen Turm bauen. Die Leute hatten richtig Lust, was zu bewegen. Und ganz ehrlich, wer arbeitet nicht gern auch mit solchen Leuten zusammen, die was bewegen wollen, oder? Ja. Ich merke es immer wieder im Projektmanagement, ich arbeite mit so vielen Leuten zusammen und man arbeitet am liebsten mit den Leuten im Team, die auch Lust haben, was zu bewegen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nicht so viel Interesse hat, der ein anderes Ziel vor Augen hat. Das ist dann schwierig, dann muss man irgendwie mit Menschenkenntnis und irgendwie versuchen, da weiterzukommen. Aber ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die Lust haben, was zu bewegen. Und die hatten wirklich Lust, was zu bewegen in Babel. Da heißt es, auf. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Und das ist auch so die Grundlage eigentlich im Projektmanagement. Wenn du ein Projekt umsetzen willst, ist das Wichtigste überhaupt, das ist eigentlich Grundlage, ja, tiefste Grundlage vom Projektmanagement, Zuerst wird ein Ziel definiert, ein gemeinsames Ziel. Viel wichtiger ist, als einfach mal loszulegen, ist, sich Zeit zu nehmen, als Team zusammenzukommen und erstmal ein Ziel zu definieren und dann erst loszulegen. Weil die Geschichte hat immer gezeigt, dass wenn man einfach loslegt, dass jeder in eine andere Richtung läuft. Zieldefinition ist das Wichtigste und damit fangen sie an, mit der Zieldefinition. Und das fand ich so spannend, das zu sehen. Und dann kommen wir in die operative, vielleicht die operative Projektphase hinein, ab Vers 5. Und da heißt es, der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Also sie fingen an, sie bauten den Turm. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Hey, es ist so cool, die Leute haben Lust, was zu machen, die haben Lust, was zu bewegen. Sie gehen voran, sie arbeiten zusammen und man sieht auch eine gemeinsame Identität. Ein Volk sind sie. Sie sind ein Volk, sie stehen zusammen. Hey, da hat man richtig Lust anzupacken. Und ich glaube, auch wir als Gemeinde dürfen das doch mitnehmen. So, das sind so gute Punkte drin von gemeinsamen Arbeiten, gemeinsames Ziel, gemeinsame Identität, voranzugehen, als Team ein Projekt umzusetzen. Und an der Stelle kommt auf einmal ein Cut hinein und alles dreht sich. Und es heißt ab Vers 7, sagt Gott jetzt, auf, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie eine den anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihnen den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Und in dem Moment bin ich stehen geblieben und dachte, Gott, was ist hier passiert? Es ist so ein cooles Projekt. Die Leute bauen einen Turm, sie bauen eine Stadt, sie haben richtig Lust, was zu bewegen. Sie sind eins und auf einmal heißt es, wir verwirren die Menschen, damit sie sich zerstreuen in alle Richtungen. Und das war das Ende für dieses Projekt. Das war auf einmal vorbei. Zack, alle haben eine andere Sprache gesprochen, keiner konnte sich mehr verstehen, alle haben sich irgendwo anders hin verstreut und Ende der Geschichte. Und ich bin erstmal stehen geblieben und dachte, oh Gott, war ja klar, oder? Gott musste wieder reinkommen, musste wieder alles kaputt machen, cooles Projekt und auf einmal ist alles wieder vorbei. Gott, der Bremser, er legt wieder Steine in den Weg. Kennst du auch solche Gedanken? Ich kenne manchmal solche Gedanken und habe mich da auch ertappt gefühlt, dass ich da so Gott ein bisschen angeklagt habe. So, hey Gott, warum tust du das? Warum verwirrst du die Leute dort? Und da ist es ja wieder wichtig, den Kontext rauszuschauen. Genauso wie Gottes Sicht auf die Dinge, rauszuzoomen aus der Situation und den Kontext zu sehen. Es sind die Nachkommen von Noah, die Welt bevölkert haben. Sie kamen aus der Arche raus und Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben. Sie hatten einen einzigen Auftrag. 1. Mose 9, Vers 7, da heißt es, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Ja, sie hatten einen Auftrag, mehrt euch auf die ganzen Erde, verteilt euch auf die Erde, werdet zahlreich auf der ganzen Erde. Und was haben sie gemacht? Wir schauen nochmal in den Vers 4 hinein, weil der Vers 4 ist der Schlüsselvers, wo alle Ziele und all ihre Wünsche zusammengefasst sind in einem Vers, in einem einzigen Vers. Da heißt es, sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Vier Ziele, alle vier Ziele, die sie haben, sind in diesem einen Vers zusammengefasst. Ziel Nummer 1, wir wollen eine Stadt bauen. Ziel Nummer 2, wir wollen einen Turm bauen. Ziel Nummer 3, wir wollen uns einen Namen machen. Und Ziel Nummer 4, wir wollen uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und zwei der Ziele sind immer im Zusammenhang der anderen beiden. Ja, also sie wollen eine Stadt bauen. Warum? Sie wollen sich nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Stadt bedeutet, man bleibt zusammen. Ja, wir wollen uns einen Turm bauen. Warum? Damit wir uns einen Namen machen. Ja, wie immer, zwei Ziele sind im Zusammenhang miteinander. Also Stadt bedeutet nicht zerstreuen. Turm bedeutet, sie wollen sich einen Namen machen. Die Ziele stehen in einem Zusammenhang damit. Und wenn wir auf den Text schauen, dann sehen wir, der Turm und die Stadt sind ein äußerer Ausdruck ihrer Sünden in ihren Herzen. Und darauf wollen wir jetzt eingehen, auf die Sünden in ihren Herzen. Denn ich glaube, das sind Sünden, mit denen auch du und ich zu kämpfen haben, wovon wir auch betroffen sind, wo wir etwas lernen dürfen aus diesem Text heraus. Sünde Nummer 1, und dafür steht auch der Turm in diesem Text, ist die Liebe zur menschlichen Anerkennung, zur Verehrung. Ganz ehrlich, jeder von uns liebt es doch, wenn er Anerkennung bekommt, oder? Besonders wir Männer, wir wollen gerne gelobt werden, ja? Ja, Schatz, das hast du gut gemacht, ja, das liebe ich, das höre ich so gerne von meiner Frau. Deswegen frage ich sie auch so oft, na, habe ich das gut gemacht heute, Schatz? Ja, Schatz, das hast du wunderbar gemacht. Oh, das ist doch schön für einen Mann zu hören, dass er gut gearbeitet hat, dass er gute Arbeit gemacht hat. Das mit der Spülmaschine habe ich noch nicht so ganz hinbekommen, aber da üben wir noch dran. Ja. Wir lieben es, Anerkennung zu bekommen. Jeder mag es auf irgendeine Art und Weise gesehen zu werden. Keiner will vergessen werden, keiner will übersehen werden, ganz in der Ecke sitzen und keiner spricht mit dir. Ist so echt blöd, oder? Oder bis zu Tode kritisiert zu werden. Sei es auch destruktive Kritik können wir sowieso nicht, aber auch konstruktive Kritik können wir meistens gar nicht aushalten, oder? Wir lieben es, anerkannt und gesehen zu werden. Und hier heißt es, sie wollen sich einen Namen machen. Mann, die Leute in Babel, die waren smart, die waren organisiert, die wussten, wie man einen richtigen Turm baut, die haben es drauf. Ja, die Schwaben, die wissen, wie man ein Häusle baut, die können mit Geld umgehen. Oder vielleicht auch die Christen hier in der Gemeinde, die sind demütig. Ja? Ihr merkt, ich will ein paar Beispiele zeigen, dass eigentlich wir alle davon betroffen sind, von dieser Anerkennung. Wir sind so oft fokussiert auf menschliche Anerkennung. Und das ist auch die Sünde von diesen Menschen dort. Und Sünde Nummer zwei, die Liebe zur Sicherheit. Ja, das ist eine Stadt, man bleibt zusammen in einer Stadt. Man geht raus, tagsüber auf die Felder, bewirtschaftet die Felder, kommt abends wieder zurück, Mauer drumherum, Wache am Tor, Sicherheit. Ja, und auch das, ich glaube, das ist auch für uns so wichtig. Das ist also alltäglich. Sicherheit ist uns so wichtig. Versicherungen, man kann alles Mögliche in unserem Leben versichern. Es ist so normal für uns, man zieht lieber dorthin, wo es sicherer ist. Man nimmt einen Job, der unbefristet ist. Sicherheit ist für uns so alltäglich und so normal. Man wünscht sich ein sicheres Leben, Sicherheit in unserem Leben. Und Gottes Wille ist nicht, dass wir unsere Freude oder fokussiert sind auf unsere auf menschliche Anerkennung oder auf Sicherheit, sondern Gottes Wille ist, dass unsere Freude ist, unsere Freude in ihm zu finden, in ihm allein. Und dann kommen wir zum Vers 5 und den Vers 5, den fand ich so lustig, deswegen muss ich das nochmal sagen, weil ich fand den so lustig. Da heißt es, der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Und ich fand das so lustig, ja, der Herr muss runterkommen vom Himmel, um die Stadt zu sehen, weil sie so weit davon entfernt ist, nur annähernd den Himmel zu erreichen, dass er sie gar nicht sehen konnte. Manchmal, wenn wir so davon überzeugt sind, dass etwas sowas von das Ziel verfehlt hat, dann verfallen wir in Ironie. Ja, und so ist es in diesem Text. Ja, wir wissen doch, Gott kann alles sehen. Ja, aber es ist wie Ironie. Gott kann es nicht mal sehen. Der musste erstmal von oben, vom Himmel auf eine Wolke steigen, runterkommen und runterschauen. Ach, da ist der Turm. Habt ihr ihn von da oben gar nicht gesehen? Das ist eine Ironie, um zu zeigen, so weit weg sind sie eigentlich davon entfernt, den Himmel zu erreichen mit diesem Turm, mit dem, was sie bauen wollten. Das fand ich so eine spannende Aussage. Und dann verwirrt Gott die Menschen und sie verteilen sich auf die ganze Welt und das Projekt ist zu Ende. Und auf der anderen Seite habe ich hier eine Dimension gesehen, dass Gott irgendetwas in dieser Geschichte etwas hat gegen eine Einheit der Menschen, eine Einheit unter den Menschen, die Gott ausschließt. Gott hat irgendetwas dagegen, dass Menschen sich zusammenkommen in einer Einheit, die Gott ausschließt, die unabhängig von ihm sein möchte. Und wir merken das auch in unserer aktuellen Gesellschaft. Der aktuelle Trend in unserer Gesellschaft geht weg von Religion immer mehr hin zur menschlichen Vernunft, oder? Man merkt, immer weniger wollen in den Gottesdienst gehen, immer weniger interessieren sich für Religion und alle meinen, die menschliche Vernunft, darauf können wir bauen, aber ich glaube, die aktuelle Zeit hat es so deutlich wie noch nie gezeigt oder so deutlich wie lange nicht mehr, durch Corona, durch Krieg Ukraine, durch Krieg überall, aber auch durch Identität und Sexualität, was alles für Möglichkeiten gibt. Ja, also meine Frau und ich, wir haben letztens eine Doku gesehen über einen Mann, der schwanger geworden ist und wir dachten, krass, die menschliche Vernunft, kann man darauf wirklich bauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, darauf können wir nicht bauen, weil wir Menschen, wir haben alle unsere eigenen Ziele und es dreht sich oft um uns selber und ja, es kommen manchmal komische Ergebnisse dabei heraus. Und gerade mit Krieg und so weiter, wir glauben dann gleich, ja, wenn dann der NATO, wenn sich möglichst viele Staaten zusammentun und irgendwie dann über Russland gewinnen und über ihre Partner und China und so weiter, dann wäre alles gut, ja, dann wäre alles wieder in Ordnung. Ich glaube, wenn wir in diesen Text schauen, sieht das Gott doch anders. Einmal, wenn man die Vorstellung... Stellt euch mal vor, es gäbe einen großen Staat auf dieser Erde und dieser Staat könnte alles entscheiden und das wird gleich weltweit umgesetzt. Wäre das wirklich gut für uns? glaube, die Geschichte von Babel zeigt, nein. Die zeigt, Gott sagt auf der einen Seite, die Menschen, die können alles schaffen, die können alles umsetzen, ihnen ist nichts unmöglich. Aber gleichzeitig tut Gott die Menschen verwirren. Warum? Weil auf die menschliche Vernunft man nicht bauen kann. Was wäre, wenn so ein Staat von heute auf morgen entscheiden würde, wir wollen keine Christen mehr? Wäre nicht Christen verfolgen sofort massiv da auf der ganzen Welt? Wäre es nicht krass für die ganzen Christen, auf einmal so eine Verfolgung zu haben? Was ist, wenn so ein Staat nur an sich selbst denkt? Ich glaube, dieser Text will uns ein Stück weit zeigen, Gott hat etwas gegen diese Einheit, gegen diese weltweite Einheit. Und es war von Anfang an sein Plan, so viele Länder und Sprachen, Kulturen zu schaffen, diese Vielfältigkeit. Ich glaube, Gott, das war kein Reagieren auf eine Sünde der Menschen, diese Situation, sondern es war von Anfang an ein Plan von Gott für die ganze Menschheit. Und wir denken heute, dass Kulturen und Sprachen so ein Widerstand ist für das Reich Gottes, oder? Dass Gott dann Probleme hat, da reinzukommen. Nein, Gott sieht das ganz anders. Er ist allmächtig und das ist für ihn kein Widerstand. Es ist immer wieder in der Bibel, das heißt, Gott will ein Wort in alle Kulturen, in alle Länder bringen, in alle Welt hineinbringen. Und wir fragen uns manchmal, ob das gut ist, dass die meisten Staaten dieser Welt damit beschäftigt sind, nervös übereinander zu sein. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es gut ist. Und das zeigt uns auch dieser Bibelvers. Also ich glaube, es gibt eine Dimension, die Politik und Gesellschaft betrifft und einmal, die uns selbst persönlich betrifft. So viel so, was ich aus diesem Bibelvers gelesen habe. Und ich fand spannend, als ich so diesen Vers gelesen habe, dass es in der Bibel mehrere Parallelen gibt zu diesem Bibelvers. Es gibt mehrere Bibelverse, die so ein Stück weit auf diese Geschichte vom Turmbau zu Babel so zurückblicken, wie so ein Echo aus dieser Geschichte heraus. Und auf diese Geschichten wollen wir eingehen, denn es gibt dort Parallelen, die wir sehen können. Und die erste Geschichte, die so eine Parallele dazu ist, ist im gleichen Land vom Turmbau zu Babel, im Land China, in Babylon. Nämlich einige, ich weiß gar nicht, 100 Jahre später, wir befinden uns in der babylonischen Gefangenschaft von Israel, die Geschichte von Daniel und Nebukadnezar. Ich weiß nicht, wie viel du die Geschichte kennst, aber König Nebukadnezar ist König von Babylon und er hat immer wieder Träume. Er bekommt immer wieder Träume und weiß nicht, was sie bedeuten. Er holt seine Traumdeuter und fragt sie, was bedeutet das, und die wissen es nicht. Aber Daniel bekommt von Gott die Auslegung für die Träume von Nebukadnezar und deutet ihm diese Träume. Und hier in dieser Situation hat König Nebukadnezar wieder einen Traum und fragt wieder seine Traumdeuter, was hat dieser Traum zu bedeuten? Keiner kann ihm was sagen. Und dann fragt er wieder nach Daniel. Holt den Daniel, der hat seinen anderen Gott und bei dem funktioniert das anscheinend. Also holt wieder den Daniel her. Daniel kommt, er erzählt Daniel seinen Traum. Und Daniel deutet ihm den Traum und sagt ihm, hey, König Nebukadnezar, was du in deinem Traum gesehen hast, ist, deine Größe ist so hoch wie der Himmel. Hört ihr schon so ein bisschen Parallelen zum Turmbau von Babel? Die Leute wollten bis zum Himmel kommen. Und er warnt ihn und sagt ihm, dein Traum bedeutet nichts Gutes für dich. Ich wünschte, ich könnte dir was sagen gegen deine Feinde. Aber dieser Traum sagt, wenn du so weitermachst wie du bisher, die Menschen werden sich von dir abwenden, du wirst Gras fressen, du wirst verwirrt. Und du wirst 7 Jahre lang oder 7 Zeiten lang wirst du Gras fressen, wirst nicht mehr verstehen, bis Gott dir wieder die Augen öffnet. Wenn du dich nicht umkehrst und als Wiedergutmachung etwas für die Armen tust. Und da steigen wir rein in diesen Bibeltext, in Daniel 4, Vers 26, aus Sicht von König Nebukadnezar. Hier heißt es, ein Jahr später, nachdem Daniel ihm das gesagt hat, nach dieser Warnung, ging ich auf den Dach meines Palasts auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz aufgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen. Unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Echt ekelhaft. Und als ich diese Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor. Und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeit bestehen. Amen. Nebukadnezar, er erlebt das Gleiche wie die Menschen in Babel. Nur er will selber hoch zum Himmel hinaus, aber er erlebt genau das Gleiche. Er erlebt Verwirrung. Auf einmal erlebt er Verwirrung. Gott verwirrt seinen Gedanken, verwirrt ihn und er frisst Gras jahrelang. Und ich musste mich fragen, als ich diesen Vers so gelesen habe, kann es sein, dass wir manchmal genauso blind sind wie Nebukadnezar, die Menschen in Babel, und wir merken gar nicht, in welche Richtung wir uns bewegen? Meine Frau, sie mag keine Gewohnheiten. Sie sagt immer, es ist eintönig und langweilig. Ja, ich bin so einer, ich esse immer gerne das Gleiche. Ja, wenn du mit mir Pizza essen gehst, ich nehme immer eine Pizza Salami. Ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt bestelle ich mal Lasagne oder einen Fisch oder sowas. Ja, also ich liebe Gewohnheiten. Meine Frau mag das überhaupt nicht, so Gewohnheiten. Sie sagt, hey, dann wird das Leben langweilig. Und dann, man hinterfragt sich gar nicht mehr selber. Ja, man gewöhnt sich so an sein Leben. Und ich musste mich fragen, ja, was ist, wenn wir unsere Art zu leben und zu denken so zur Gewohnheit gemacht haben, dass wir irgendwie genauso blind wie Nebukadnezar oder die Menschen in Babel sind, dass wir gar nicht merken, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich glaube, ein Problem unserer Generation ist, wir wertschätzen vor allem unsere eigenen Gedanken viel zu sehr, oder? Uns sind unsere eigenen Gedanken so wichtig. Oh, wir lieben es, oh, die eigenen Gedanken richtig zu sezieren, auszunehmen, zu analysieren. Oh, was denke ich gerade? Und wir sind so davon überzeugt, ja, dass wir es verstanden haben, oder? So wie ich lebe, mein Bild von Leben, das Bild, was ich von mir selber habe, das Bild, was ich von den Leuten um mich herum habe, von meiner Familie, von der Politik oder von der Situation, ich habe es verstanden, oder? Wir sprechen es zwar nie aus, aber irgendwo sind wir dann doch so überzeugt davon, oder? Von meiner Art zu leben. Ich habe es doch verstanden, oder? Und ich glaube, wir sind manchmal so blind geworden für Gottes Gedanken, weil wir da so fest drin sind. Wie Nebukadnezar, der ein Jahr später auf seinem Palast immer noch auf und ab läuft und nicht merkt, worum sich seine Gedanken kreisen in seinem Leben. Und mich hat das echt zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube nicht, dass Gott uns genauso bestraft wie die Leute in Babel oder wie Nebukadnezar, dass er uns verwirrt und wir fressen auf einmal Gras draußen. Ja, hoffentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es heute noch passiert. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns mit Schicksalsschlägen straft. Aber ich bin dennoch davon überzeugt, dass Momente in unserem Leben kommen, und ich glaube, die erlebt jeder mal, dass wir Einschnitte in unserem Leben erleben. Dass mal irgendeine Krankheit kommt, irgendein Schicksalsschlag, irgendetwas passiert in seinem Leben. Und genau solche Einschnitte zeigen uns auch ein Stück weit, es geht nicht immer weiter nach oben. Es geht nicht bis zum Himmel. Meine Größe, sie geht auch nicht bis zum Himmel. Solche Momente bringen uns immer wieder zum Nachdenken. Und ich glaube nicht, dass Gott uns bestraft, aber Gott gibt uns in diesen Momenten die Chance, umzudenken. Gibt uns die Chance, dass es ein Wendepunkt in deinem Leben sein darf. Klar kann man in so einem Moment noch mehr abdriften und irgendwie komplett verschlossen sein für Gott. Aber es gibt einem die Chance, in so einem Moment wie Nebukadnezar Hilfe suchen, zum Himmel zu schauen und zu sagen, Gott, wo bist du? Und dann erlangt er wieder seine Gedanken wieder oder seine Erkenntnis erlangt er an dieser Stelle. Ja, und das fand ich so spannend. Und an der Situation kommen wir zur nächsten Bibelstelle, die darauf folgt. An zur nächsten Parallelbibelstelle zum Turmbau zu Babel. Denn wir finden im Neuen Testament nochmal zwei Bibelstellen, die so ein Stück weit passend sind zum Turmbau zu Babel. Und zwar die nächste Stelle, worauf ich eingehen möchte, ist das Pfingstereignis. Das Pfingstereignis. Denn der Turmbau zu Babel hat die Leute verwirrt. Es gab viele Sprachen, die Leute haben sich zerstreut in alle Richtungen. Und was passiert beim Pfingstereignis? Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist nach 3 Tagen wieder auferwacht, er ist zum Himmel gefahren und dann zum Pfingstereignis kam der Heilige Geist auf diese Erde. Und was passiert? Die Menschen sprechen auf einmal in übernatürliche Sprachen, in Zungenreden heißt es in der Bibel, und auf einmal verstehen alle Menschen wieder die gleiche Sprache. Es klingt, als wäre es in ihrer Muttersprache. Das ist das Wunder zu Pfingsten und es ist genau das Gegenstück zum Turmbau zu Babel. Beim Babel wurden die Leute verwirrt, viele Sprachen, sie gingen auseinander, es war Trennung. Und auf einmal erleben wir eine übernatürliche Einheit hier. Und dort steigen wir ein in diesen Text. Ich lese es euch einmal vor aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 6. Und ihr dürft reinhören, wie immer mit den Ohren, fokussiert auf Turmbau zu Babel. Und da heißt es, als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und aus der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene und Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Was für ein Wunder, auf einmal hören alle die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache reden. Es kommt auf einmal eine übernatürliche Einheit hinein. Und man hört auch heute noch von solchen Wundern. Ich habe mehrere Leute auch gehört, die sowas erlebt haben, dass sie auf einmal Zungenrede gehört haben, wie in ihrer eigenen Sprache. Sie haben es verstanden in ihrer eigenen Sprache. Und hier passiert zum ersten Mal dieses Wunder. Und sie fragten, was soll das bedeuten? Und da tritt Petrus auf und hält die Predigt seines Lebens. Ja. Die Predigt seines Lebens. Ist das nicht eine gute Vorlage? Bessere Vorlage gibt es nicht. So ein Wunder. Und dann steht er auf, Petrus, und sagt, das, was hier geschieht, das hat Joel schon im Alten Testament vorausgesagt. Gottes Geist wird kommen auf diese Welt. Er wird Wunder tun. Und David hat schon angekündigt, dass es jemand kommen wird. Und es ist Gottes Sohn. Und Jesus, den ihr verraten habt, den ihr verleugt habt, wo ihr dachtet, er ist ein Verräter, er ist ein Lügner. Ihn habt ihr gekreuzigt. Wisst ihr was? Er ist der Herr. Er ist Gottes Sohn. Und daraufhin bekehren sich so viele Menschen vom Glauben. Eine richtig starke Situation. Und ich musste daran denken mit Bezug auf Babylon. Ich glaube, eine gesunde und übernatürliche Einheit erleben wir immer in Abhängigkeit von Gott. In Abhängigkeit von Gott. Das ist, glaube ich, die Geschichte dahinter, was uns zeigen möchte. Wir dürfen abhängig sein von Gott, nicht den Menschen allein. Nein, dort, wo wir Gottes Reich Raum geben, dort kann er wirken. Aber ich glaube, es braucht ein Unterjochen von unserem Leben, aber auch von unseren Gedanken, unter Gottes Gedanken. Es ist so wertvoll für uns, wenn wir uns mehr Zeit nehmen, mehr Raum geben, Gottes Gedanken zu verstehen, als uns nur noch mehr über unsere eigenen Gedanken zu drehen, was in unserem eigenen Kopf vorgeht und das zu versuchen zu sezieren. Nein, viel wichtiger wäre es, das unter Gottes Gedanken zu stellen, unter seiner Führung. Und hier erleben wir nicht nur echte Ehre, hier geht es nicht um Ehre bei Menschen. Und wir erleben echte Sicherheit, eine übernatürliche Sicherheit. Und ich glaube, es ist auch gesund für uns, auch gesund für unsere Gedanken, uns nicht nur um uns zu drehen, sondern uns abhängig zu machen von Gott. Wir sind geschaffen in Abhängigkeit von Gott. So hat Gott uns designt. Ihnen ging es nicht darum, dass wir Menschen in unserer eigenen Vernunft alles hinkriegen sollen. Wir merken es in der Geschichte immer wieder, dass die Vernunft der Menschen ihre Grenzen hat und immer wieder auf Abwägen kommt. Nein, wir sind geschaffen in Abhängigkeit von Gott. Es ist immer wichtig, dass man etwas so verwendet, wie es geschaffen ist. Ja. Meine Frau und ich, wir haben vor zwei Tagen haben wir uns einen Kachelofen einbauen lassen. Ich war dabei, es ist ein richtig schöner Ofen. Wir waren richtig happy, haben uns gefreut. Ah, Halleluja, wir können heizen im Winter. Richtig schön, sieht wunderbar aus. Wir waren echt begeistert und dann haben wir gesagt, komm, wir machen den mal testweise an, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Haben den angemacht und irgendwie ging der nicht so richtig an. Da meinte der Ofenbauer, ja, das ist normal, der muss die Luft rausdrücken. Und irgendwie nach ein paar Minuten auf einmal qualmt es aus jeder Ecke von den Rohren und dem Ofen. Überall qualmt Rauch raus. Oben war Rauch, unten im Keller, die Kamintür qualmt auch raus. Überall war Rauch, von oben bis unten. Die ganze Bude war voll gequalmt. Nur so schnell macht das Feuer aus. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Bis wir irgendwann rausgefunden haben, oben am Kamin war einfach so ein Deckel drauf. Da kam nichts raus, ganze Feuer, alles ist reingekommen in die Wohnung. Ja, wir mussten den ganzen Tag lüften, ey. Bis heute noch rieche ich das Zeug, ich glaube, es ist noch in der Nase drin. Das ist echt. Ja, und so schnell kann es passieren, wenn etwas nicht so verwendet ist, wie es geplant ist. Ja, wenn auf einmal Rauch in dem Haus ist, ja, das ist nicht schön. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, wenn wir unabhängig von Gott versuchen, uns um unsere eigenen Gedanken zu drehen. Dann sitzen wir manchmal in unserem eigenen Rauch und es qualmt nur und eigentlich sehen wir gar nichts. Ich fand das eine gute Parallele zu diesem Bibelvers. So wichtig, uns abhängig zu machen von Gott. Und dann kommen wir zum dritten Bibelvers. Und der ist auch eine ganz spannende Parallele, vielleicht auch für die sich besser in der Bibel auskennen. Aber die dritte Parallele, die ich gefunden habe, ist in der Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel in der Endzeit. Also wirklich spannend. Und ich glaube, die Lobpreisband darf auch schon nach vorne kommen. Ich bin schon langsam am Ende von der Predigt. Das ist der letzte Bibelvers, den ich heute zusammen mit euch anschauen möchte. Denn in der Offenbarung sehen wir auch wie ein Echo vom Turmbau zu Babel. Und auch das begeistert mich so, dass Gott immer wieder diesen Bibelvers von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel immer wieder ein Stück weit aufnimmt und genau das verwendet. Und für die sich vielleicht gut in der Bibel auskennen, die wissen vielleicht schon, es stimmt, irgendwo in der Offenbarung gibt es so ein Bild von einer Stadt. Ja, da wird es eine große Stadt geben. Und genau diese Stadt ist hier tatsächlich gemeint. Um diese Stadt geht es. Und Babylon ist der Ursprung von dieser Stadt. Ja, es gibt viele Bilder. Johannes bekommt viele Bilder von Engeln Gottes gezeigt. Ja, es gibt da das Tier und den Antichristen. Ja, es gibt massive Christenverfolgung, erleben wir dort in der Endzeit. Viele Bilder, die wir dort sehen. Und hier in diesem Bibelvers, ab Vers 17 oder Kapitel 17 oder 18, lesen wir von, die Bibel nennt es die große Hure Babylon. Die große Hure Babylon. Und hier wird es vielleicht für die spooky, die sich in der Bibel nicht so auskennen, aber keine Sorge, ich will jetzt keine Auslegung über, keine Ahnung, China, Russland, was weiß ich machen, sondern ich will uns nur zeigen, hier gibt es eine Parallele zum Turmbau zu Babel, die große Hure Babylon. Und ich glaube, hier ist ein Stück weit der Ursprung von dieser Hure Babylon in Turmbau zu Babel. Bei Turmbau zu Babel, da geht es nicht um irgendein kleines Hinterhofstädtchen, wo Gott eine kurze Geschichte macht. Nein, es ist Babylon. Es wird fast immer auch mit Babylon übersetzt in der Bibel. Und das ist der Ursprung von dieser großen Hure Babylon zur Endzeit. Und wir lesen mal in diesen Text hinein, was dieser Text sagt, mit den Ohren auch wieder geöffnet und fokussiert auf den Turmbau zu Babel. Da heißt es nämlich in Offenbarung 18, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Aber Gott hat nicht eine einzige ihrer Schandtaten vergessen. Insgeheim denkt sie noch, ich bin Königin und werde weiter herrschen. Ich bin keine hilflose Witwe. Not und Trauer werde ich niemals erleben. Ich doch nicht. Aber gerade deshalb wird alles an einem einzigen Tag über sie hereinbrechen. Eine tödliche Krankheit, Trauer und Hunger. Im Feuer wird sie verbrennen. Denn Gott, der Herr, der mit ihr abrechnet, ist stark und mächtig. All die Mächtigen der Erde, die es mit ihr getrieben haben und in Saus und Braus mit ihr gelebt haben, werden jammern und klagen, wenn sie den Rauch der brennenden Stadt sehen. Voller Angst und erschrocken über qualvolles Ende werden sie aus großer Entfernung alles mit ansehen und laut schreien, ach Babylon, du großes, starkes Babylon, von einem Augenblick zum anderen ist das Gericht über dich hereingebrochen. Bis dahin erstmal. Wir sehen hier ein Bild von der großen Stadt Babylon und diese Hure ist natürlich ein Bild für die große Stadt Babylon. Vom Turmbau zu Babel ist der Ursprung davon. Und es ist ein Bild für all diese Städte und vielleicht auch eine große Stadt, was es mal geben wird, die Einheit, die es mal geben wird mit den Menschen. Und vielleicht denkst du, mein Gott ist ja ganz schön gewalttätig, aber er prangert hier etwas an. Er prangert all die Ungerechtigkeit an, die in dieser Stadt passieren, in dieser Welt passieren. Es heißt dort, die Hure Babylon wird betrunken vom Blut der Märtyrer und vom Blut aller, die gestorben sind. Gott prangert hier militärische Macht, er prangert wirtschaftliche Macht an. Wir lesen hier was von Saus und Braus. Und hier heißt es, er wird all dem Gerechtigkeit widerfahren. Es wird alles wird's nicht mehr geben. Das heißt, am Ende der Zeit wird er mit einem Hauch von seinem Atem, heißt es, glaube ich, in Thessalonicher, wird er alles wegfegen. So eine krasse Aussage. Und hier merkt man diese Parallele zum Turmbau zu Babel. Da gibt das Ganze ihren Ursprung für die Menschen, auch für die Geschichte. Mich hat der erste Satz so berührt, ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und ich musste denken aus dem Text von Turmbau zu Babylon, von Babel, wo ich manchmal in meinen Gedanken oder mit meinem Leben, vielleicht auch mit meiner Arbeit, mit all dem, was ich tue, dass ich manchmal versuche, mir meinen Turm zu bauen und versuche irgendwie, mein Leben so gut wie möglich hinzukriegen. Vielleicht auch, dass die Leute sagen, Mensch, der hat's drauf, der kriegt's gut hin. Und ich versuche mir einen Turm zu bauen. Aber eigentlich alles, was ich schaffe, ist, dass meine Sünden bis zum Himmel reichen. Der Turm, der reicht nicht bis zum Himmel. Das Einzige, was ich schaffe, ist nur, dass meine Sünden bis zum Himmel reichen. Das ist die ganze Geschichte eigentlich vom Alten Testament, von Genesis. Und die ganze Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel erlebt hat. Es ist immer Gericht, Gnade, Gericht, Gnade. Es ist immer wieder diese Abfolge. Wir lesen das von Anfang an, von Adam und Eva, vom Turmbau zu Babel, von Noah. Alles, was danach, die Geschichten vom Volk Israel, aber auch, was wir heute erleben. Es ist das ganze Evangelium. Es ist immer Gericht, Gnade, Gericht, Gnade. Und wisst ihr was? Wir werden nie schlauer. Das Volk Israel ist nie schlauer geworden. Immer wieder haben sie Fehler gemacht. Immer wieder haben sie sich von Gott abgewandt, haben andere Dinge gemacht, haben andere Götter angebetet. Und wir werden niemals schlauer. Nein, das Einzige, was wir schaffen, ist, dass unsere Sünden bis zum Himmel reichen, nicht unser Turm, nicht unsere eigene Ehre. Nur meine Sünde reichen bis zum Himmel. Und da ist es so stark, dass Gott sagt, im Psalm 103, Vers 11 heißt es, so hoch der Himmel über die Erde ist, so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Halleluja, preis den Herrn. Meine Sünden reichen bis zum Himmel, aber auch seine Gnade reicht bis zum Himmel. Das ist, für mich war es so stark, das zu lesen, dass seine Gnade ausreicht. Und ich habe gemerkt, ich bin sowas von abhängig von seiner Gnade. Du und ich, wir sind abhängig von Gottes Gnade, immer wieder. Jeder von uns fällt mal andere Sünden. Niemand ist perfekt, wir sind abhängig davon. Und das ist ein Zuspruch für dich und für mich heute Morgen. Seine Gnade reicht bis zum Himmel. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns nur davon abhängig machen müssen. Sondern das, was wir heute gehört haben, wir dürfen darauf schauen, auf diese Sünden, die wir vielleicht in unserem Leben haben, auf die Ehre bei Menschen, auf die Liebe zur Sicherheit. Ich glaube, das ist, was die Bibel uns heute Morgen, was dieser Text uns heute Morgen mitnehmen dürfen, darauf zu schauen, auf unsere Gedanken, nicht mehr ausgerichtet sein um uns selber, nicht um uns selber zu drehen, nein, um ein Leben in Abhängigkeit von Gott zu führen. Denn bei ihm finden wir übernatürliche Gnade für unsere Sünden. Ich glaube, das ist das, was der Bibeltext uns sagen möchte. Amen. Vater, wir danken dir dafür, für diesen Bibeltext. Wir danken dir dafür, was du uns heute Morgen gesagt hast, Herr, was wir lernen durften aus der Geschichte vom Turmbau zu Babel her. Herr, hilf uns, dass wir immer wieder in unserem Leben, unseren Gedanken stehen bleiben. Nicht wie Nebukadnezar einfach auf und ab in unserem Leben gehen und davon träumen, dass alles gut ist, so wie es gerade ist. Und gar nicht merken, wie daneben wir manchmal sind. Wie verwirrt wir manchmal sind in unserem Leben. Herr, bitte nicht, dass du uns neue Erkenntnis schenkst in unserem Leben. Dass wir mit deiner Hilfe umdenken. Mit deiner Hilfe unser Leben anders sehen. Uns nicht abhängig machen von anderen Menschen, von Ehre von anderen Menschen. Nein, dass wir uns nur abhängig machen von dir, Vater. Danke, Herr, dass du unser Herz siehst. Dass dich gar nicht so viel interessiert, was wir tun. Nein, dich interessiert immer unser Herz dahinter. Herr, ich bitte dich, dass du jedes das Herz von jedem Einzelnen hier berührst. Wieder neu berührst mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Dass wir merken, es ist gut, abhängig von dir zu sein. Es ist gesund für uns, abhängig von dir zu sein. Nicht unser eigenen Turm zu bauen, sondern auf dich zu bauen, Vater. Amen.